Zentrale Düsseldorf, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur Ausstellung Happiness is a State of Mind, durchgestrichen, in der Kunsthalle Düsseldorf. Heute freue ich mich sehr über unseren Gast, den Künstler Jörn Stoja. Jörn, schön, dass du heute da bist.
Hallo.
Jörn, ich würde dich einmal kurz vorstellen und dann gehen wir direkt rein und gucken uns deine Werke an. Du wurdest 1957 in Lüneburg geboren und hast dann von 1978 bis 1984 hier in Düsseldorf an der Kunstakademie studiert und warst Meisterschüler bei Gotthard Graupner. Richtig soweit?
Soweit richtig.
Sehr gut. Und du bist Düsseldorf treu geblieben nach deinem Studium?
Ja, ich war zwischendurch mal woanders, also in England und in Österreich ein paar Jahre, aber bin immer noch oder wieder da.
Ja, sehr gut. Deine Werke, die strahlen ja eine unfassbare leuchtende Farbigkeit aus. Das ist das Erste, was einen empfängt, wenn man die sieht. Das ist Wahnsinn. Kannst du uns vielleicht als Erstes mal erklären, wie du das machst? Weil du gehst da ja nicht klassisch mit Farbe und Pinsel dran.
Nee, ich gehe schon mit Farbe dran, aber eben aus dem Farbe besteht, nämlich Pigment. Und das erklärt auch die Leuchtkraft, weil jede Farbe einen Binder enthält und dieser Binder tut was mit der Farbe. Also der tut was mit dem Pigment. Der zieht, man könnte so wie einen Gilb drüber oder es macht es besonders matt bei Acryl, eben besonders matt. Da musst du mit irgendwelchen Malmitteln arbeiten, um den Glanz wieder zu bekommen oder so etwas. Da ich das alles nicht benutze, sondern nur den puren Stoff, also die pure Farbe, das pure Pigment, habe ich auch die komplette Leuchtkraft dieses Pigments.
Und wie bringst du das Pigment auf die Leinwand?
Das reibe ich mit der Hand in die Leinwand ein und da es ja dann noch sozusagen flüchtig, also nicht gebunden ist, kann ich es auch wieder abnehmen. Mit Hilfe eines Staubsaugers nehme ich dann das überflüssige Pigment ab und so entsteht dann auch die Form.
Das heißt, du fertigst dir auch gar keine Vorzeichnung oder Skizzen an, oder? Wie das Bild nachher aussehen soll, du fängst mit einer Farbe an und arbeitest dich dann so weiter, oder?
Genau, ich benutze auch keine Schablonen oder es gibt auch keinen Plan oder keine übergreifende Idee für etwas, was ich da mache, sondern das ist, nachdem ich begonnen habe, schon im wörtlichsten Sinne ein Zwiegespräch mit der Leinwand. Also wir unterhalten uns dann so ein bisschen. Ich mache dann schon zwischendurch mal klar, dass ich der Boss bin und dass das auch ganz schön nach hinten losgehen kann, wenn die Leinwand zu renitent wird. Also es kann auch schon mit der Vernichtung der Leinwand enden, wenn es dann nicht so läuft. Aber ja, das ist ein bisschen lustig, aber in Wirklichkeit ist es wirklich ein Prozess, der beim Arbeiten mit dem Bild passiert und wir sprechen in der Tat miteinander und der Ausgang ist offen, aber meistens geht's gut.
Auf jeden Fall geht's meistens gut, würde ich auch sagen. Aber zwischendurch musst du die Farbe wahrscheinlich einmal fixieren, bevor du dann die nächste Farbe wählst.
Genau, ne? Das muss immer zwischendurch fixiert werden, sonst wird es eine üble Schmiererei werden und alle Pigmente sich ineinander vermischen, dann wird es nur grau.
Und wenn du auf weißen Leinwand arbeitest, dann gibt es ja manchmal um die bunten Formen, die dann da entstehen, so noch so einen leichten Schimmer der Pigmente, die dann sozusagen nicht weggestaubsaugt werden konnten. Und ich glaube, ich habe mal gelesen, dass du das als schönen Staub bezeichnest.
Schöner Schmutz.
Schöner Schmutz, noch besser.
Ja, schöner Schmutz. Das ist es so, dass das sozusagen ein bisschen wie die Erinnerung an den Arbeitsprozess funktioniert. Mhm. Also da ist noch so eine Idee von dem da, wie es passiert ist, wie der Vorgang war. Und da ich den Vorgang schön empfinde, ist der schöne Schmutz dann eben ein schöner Schmutz. Ja. Und es gibt eine Verbindung zur Musik, aber es gibt ein Album von King Tubby, das heißt Dub Like Dirt. Und diese Dub-Musik wie Schmutz zu behandeln oder so, oder das wie Schmutz wahrzunehmen. Und da gibt es diese Verbindung, wo ich sagen will, ja, da gibt es auch eine Verwandtschaft zu den Farbüberresten auf meiner Leinwand.
Ach, schön. In unserer Ausstellung zeigst du jetzt 5 Werke, 3 großformatige auf Weiß von 2020 und 2 kleinere, die ganz neu aus diesem Jahr sind, soweit ich weiß. Und diese neuen Werke haben einen schwarzen Hintergrund, keinen weißen und sehen auch ein bisschen anders aus. Was ist an den Werken für dich anders?
Also das ist vor allen Dingen ein anderes Pigment. Das ist in Wirklichkeit kein Pigment. Ich habe das nämlich jetzt mal hier mitgebracht. Vom Hersteller gibt es eine Beschreibung. Also diese zum Beispiel diese Colorstream-Pigmente, die ich da benutze, unterscheiden sich durch ihre physikalische und geometrische Eigenschaften von konventionellen Pigmenten. Sie basieren auf synthetisch hergestellten, optimal planparallelen Siziliumdioxidplättchen, die mit Metalloxiden belegt werden. Also das sind keine wirklichen Pigmente, sondern das sind kleine Metallplättchen. Und diese werden so mit dem Eisenoxid belegt, oder eben weil es Metallplättchen sind, haben sie etwas, das würden wir, kann man eine Mehrfachbrechung nennen. Also das Licht wird nicht nur einmal gebrochen, sondern je nach dem Lichtanfall oder je nachdem, wie ich zu dem Bild stehe, wird es mehrfach gebrochen. Und dadurch besteht ein bestimmter Effekt, der eben die Mehrfachbrechung ist. Und das sieht eben komplett anders aus. Und das funktioniert eigentlich nur auf Schwarz. Mhm. Also es braucht einen schwarzen Hintergrund, einen dunklen Hintergrund. Mhm.
Ja, und diese Werke funktionieren ja auch wahnsinnig gut in der Bewegung. Also ich rate immer allen Leuten, wenn ich eine Führung gebe oder mit Leuten da, durch die Ausstellung gehe, vor diesen Werken mal in die Knie zu gehen. Tatsächlich.
Kann man sowieso empfehlen.
Weil dann sieht man erst, wie toll diese Pigmente schimmern. Also die verändern sich ja komplett von Augenlevel zu sozusagen Knielevel.
Auch von rechts nach links, ja. Und auch wirklich im Komplementärkontrast. Also es geht wirklich, dass ein Farbton von Rot auf Grün wechselt. Mhm. So, ja.
Das ist total beeindruckend, wirklich wunderschön. Du malst aber ja nicht immer schon so bunt und farbenfroh, wie du es jetzt machst. Deswegen würde ich dich gerne fragen, wie bist du denn eigentlich zu dieser Farbigkeit gekommen? Und vielleicht kannst du uns in diesem Zusammenhang auch dein Motto erklären, was ja Farbe gleich Freude gleich Widerstand lautet.
Genau. Das ist jetzt aber eine längere Geschichte. Ich erklären muss, wo das herkommt. Also grundsätzlich bedarf es einschneidender Entscheidungen. Dafür bedarf es Voraussetzungen. Und diese Voraussetzungen sind oft krisenhaft. Also man entscheidet sich nur grundsätzlich zu einem radikalen Schritt, wenn man was nicht anders kann, nicht mehr anders kann. Und das war bei mir so, ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, was die große Krise war. Es war aber eine große Krise, die dann zu mir sagte, nachdem ich gefragt habe, was soll das Ganze, sagte die Krise zu mir, du sollst zurück an Anfang. Ganz an Anfang. Mhm. Wo ist der Anfang? Der Anfang ist in der Steinzeit. Und ich beziehe mich dann wirklich auf die Maler der Steinzeit, die mit den einfachsten Materialien, also noch dem sozusagen Vorläufer des Pigments oder den Pigmenten gearbeitet haben, also Kohle aus dem Feuer oder was sie da vorgefunden haben an Materialien, und damit die haltbarsten Bilder der Welt geschaffen haben, die ja teilweise 30.000 Jahre alt sind, nur mit Pigment. Und darauf habe ich mich bezogen. Und von da aus habe ich sozusagen an dieser Stelle habe ich einen Pflock eingeschlagen und habe ein Seil drum gespannt und habe das Seil bis heute gespannt. Mhm. Und bis wo ich stehe. Also von da bis jetzt. Und das ist sozusagen meins. Oder ich bin Teil dessen. Begreife mich als Teil dessen. Daher kam im Prinzip die Technik, die ist davon ausgegangen. Das ist bis heute so rudimentär eigentlich in der Einfachheit. Nur dass sozusagen dann zu der Kohle nach ein paar Jahren, es waren dann eigentlich total schwarze Bilder. Ich habe immer gesehen, wenn Sonne drauf fiel, dass das schwarze Pigment, ähnlich wie bei den Spezialpigmenten, sich verändert. Sozusagen so ein Regenbogen schon drin ist, so was Kristallines, wo man schon Farbe sehen kann. Und dann war es eigentlich so ein kleiner Schritt, bis dann die Farbe überfallartig über mich kam, sozusagen. Also wirklich mehr oder weniger die Erkenntnis mir in den Schoß fiel, dass hey, das geht natürlich, das Pigment das Gleiche. Also Farbe ist ja auch Pigment eigentlich. Ich brauche das nicht aus einer Tube oder aus einer Flasche oder irgendwie so. Ich kann ja den puren Stoff nehmen. Ich bleibe dabei. Und die Erfahrung hat gezeigt, und das, die Wissenschaft sagt das auch, dass Farbe etwas mit dem Menschen tut. Durchaus therapeutische Wirksamkeit hat sogar. Und jeder Maler wird davon berichten, wie selbst ein Van Gogh, der uns immer als ein sehr Leidender dargestellt wird, hat am Ende seines Lebens 2 Bilder pro Tag gemalt und das aus reiner Freude an der Malerei, vermute ich. Farbe macht froh. Farbe macht Freude. Farbe kann das Leben verbessern, verändern. Es ist eine Art von Lebenselixier. Alles ist Farbe. Also in allem ist Farbe drin. Und deswegen ist für mich das gleichzusetzen, Farbe und Freude, absolut naheliegend. Naheliegend ist dann weiterhin auch, dass die Freude sich natürlich gegen alles wenden muss, was zerstörerisch oder gewalttätig oder vergiftet oder sonst wie destruktiv ist, gegen das Böse. Und dagegen muss es in Widerstand gehen. Und zwar mit den Mitteln der Freude, weil in der Freude schon angelegt ist, wie es denn sein könnte, wenn alles gut wäre, wenn wir in Freude leben würden. Das liegt in der Freude da drin, weil wir haben es in dem Moment, wo wir die Freude erleben, selber schon erlebt, wie das denn ist in Zukunft oder sein könnte. Das heißt, es muss zwangsläufig sich wenden gegen das Böse, sage ich mal so in Anführungsstrichen. Und das eben nicht mit den Mitteln des Bösen, also nicht wieder mit Gewalt oder nicht wieder mit Krieg und Zerstörung oder was auch immer, sondern mit den Mitteln der Freude. Und da gibt es ja auch Beispiele für. Also so ein Mahatma Gandhi oder Mandela oder Martin Luther King oder was weiß ich, die in diesem Jahrhundert ja auch übrig geblieben sind als große Helden, haben, oder im letzten Jahrhundert, haben das ja beispielhaft vorgelebt. So, und daher kommt eigentlich dieses Motto, das ist dieser Gesamtklang.
Schön, dass du gerade Klang sagst, denn meine letzte Frage bezieht sich noch einmal auf die Musik. Du bist ja auch Musiker. Wo ist denn der Unterschied, ob du an einem Bild arbeitest oder an einem Song?
Da ist kein Unterschied. Das ist verwandt. Und zwar insofern verwandt, als dass es beides nonverbal ist. Das sind beides Dinge, die man mit Worten kaum beschreiben kann. Komischerweise ist es so, dass wenn die eine Sache sich beschreiben will, benutzt es ein Wort von der anderen Sache. Also das Wort Klang, Farbklang. Farbklang bedeutet ja irgendwie, dass die Leinwand wohl klingen muss oder irgendwas, diese Farbe. In der Musik gibt es das auch, da heißt das nur Klangfarbe, nur andersrum. Also der Klang muss irgendwie farbig sein, um den zu begreifen. Also beide bedienen sich bei dem jeweils anderen, um sich zu erklären, können das aber gar nicht, weil die Worte für das nicht ausreichen, was da passiert, mit uns, in uns, gemeinsam oder allein. Und das verbindet mich damit. Und dann gibt es viel Musik, die mich interessiert, aber eine bestimmte interessiert mich am meisten, vielleicht in Bezug auf meine Bilder. Und das ist die Dub-Musik, die eine Form von Räumlichkeit erzeugt, die ich in meinen Bildern auch wiederfinde und die ähnlich abstrakt ist, wie meine Bilder abstrakt sind.
Super. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst in unserem Podcast.
Gerne.
Sehr schön. Danke.